Das Yangjialing-Freilichtmuseum in der zentralchinesischen Stadt Yan'an. In einer von außen unscheinbaren Backsteinhalle drängen sich Besuchergruppen dicht an dicht. Vor allem Senioren, Schulklassen und Betriebsausflügler. Die Stimmung in der gewölbten Halle ist fröhlich und gelöst. Die meisten haben ihre Smartphones in der Hand und machen aufgeregt Fotos. Von den roten Fahnen und Spruchbannern, die an den Wänden hängen. Und natürlich Selfies. Viele Besucher sind von weit her angereist, so wie diese Frau, die bei einem staatlichen Betrieb im 500 Kilometer entfernten Changde arbeitet. Sie ist mit mehr als 20 Kolleginnen und Kollegen nach Yan'an gekommen.
Wir sind zum Lernen hergekommen. Wir wollen mehr erfahren über das 100. Gründungsjahr der Kommunistischen Partei. Das glückliche Leben, das wir in China führen, das hat hier angefangen.
Die Kommunistische Partei Chinas inszeniert Yan'an als die Stadt der Revolution. Yan'an gilt als eines der Zentren der sogenannten roten Geschichte des Landes. Nach Yan'an hatten sich die Kommunisten 1935 nach ihrem sogenannten Langen Marsch zurückgezogen. Bis Ende der 1940er Jahre befand sich hier das politische und militärische Hauptquartier der damals noch jungen Kommunistischen Partei Chinas. Heute lernen in Yan'an schon Kinder und Jugendliche, die KP zu bewundern und zu verehren.
Wir haben hier eine Menge gelernt heute. Zum Beispiel über die unverwüstliche Moral Chinas während des Krieges gegen die Japaner. Auch für uns in der Schule gilt, wenn es mal etwas schwieriger wird, sollten wir durchhalten und niemals aufgeben. Das ist genau das, was wir hier gelernt haben.
Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien, 1945, wurde in der gewölbten Halle von Yan'an der 7. Parteitag der Kommunistischen Partei abgehalten. Mao Zedong und seine Genossen formulierten dabei den Anspruch, die damalige Republik China in eine kommunistische Volksrepublik umzuwandeln.
Die Errichtung eines neuen Chinas konnte nur erreicht werden durch das Aufwiegeln der Massen. Das Stärken des Führungsanspruchs der Partei war der Schlüssel zum Sieg der Revolution.
Mit diesen Worten wird der Parteitag von 1945 heute in einer Infobroschüre für internationale Journalisten beschrieben. Herausgegeben vor wenigen Wochen vom Presseamt der chinesischen Staatsführung. Die für europäische Ohren antiquiert klingende Sprache ist im China des Jahres 2021 aktueller denn je. Die kommunistischen Elemente der Einparteiendiktatur China werden wieder selbstbewusster betont als etwa noch vor 5 oder 10 Jahren. Landesweit wirbt die Kommunistische Partei auf Spruchbannern, in Anzeigen und auf riesigen LED-Werbescreens mit Slogans im kommunistischen Duktus. Fremdenführerin Liu Ting deutet auf 4 Porträts, die am Rand der Yangjialing-Halle im Freilichtmuseum von Yan'an hängen.
Das sind Marx, Engels, Lenin und Stalin. Ihre Errungenschaften, vor allem die von Marx und Lenin, bildeten damals die Grundlagen für uns.
Yan'an zieht nicht nur Touristen an, sondern auch Parteikader. Eine der wichtigsten Parteihochschulen der Volksrepublik befindet sich in der 2-Millionen-Stadt im Landesteil Shanxi. Zu den Top-Professorinnen der KP-Kaderschmiede gehört Feng Jianmei. Sie schlägt die Brücke von damals nach heute.
Die Yan'an-Ära hat unserer Partei viele wichtige Erfahrungen hinterlassen. Eine davon ist, dass unsere Partei eine starke und geeinte Führung braucht. Auf der Grundlage dieser Erfahrung hat die heutige Partei erkannt, wie wichtig es ist, einen zentralen Führungskern zu haben.
Ein starker Führungskern, das ist ein Verweis auf Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der 68-Jährige führt seit Ende 2012 die Kommunistische Partei und das chinesische Militär, die Volksbefreiungsarmee. Seit 2013 ist Xi auch offizielles Staatsoberhaupt. Die Begrenzung der Amtszeit auf 10 Jahre hat er abschaffen lassen. Xi ist nun Staats- und Parteichef, solange er will oder solange die Partei ihn lässt. Er ist der Kern, wie es im Jargon der Kommunistischen Partei heißt, und der mächtigste Führer der KP und Chinas seit Mao Zedong. Dass die Kommunistische Partei durch den Lauf der Geschichte auserwählt sei, China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen alleine zu regieren, das macht Xi regelmäßig deutlich.
Die Geschichte zeigt uns, dass die Entscheidung des Volkes, die große Wiedergeburt der chinesischen Nation von der Kommunistischen Partei Chinas anführen zu lassen, völlig korrekt war. Davon dürfen wir niemals abweichen.
Dabei hatte die KP vor 100 Jahren ganz klein angefangen, als Gruppe versprengter Marxisten, die begeistert waren von der bolschewistischen Revolution in Russland 4 Jahre zuvor und diese Revolution aus Europa nach China holen wollten. Mit Hilfe der Sowjetunion und der Komintern, also der Kommunistischen Internationalen mit Sitz in Moskau, gelang es, erste Strukturen aufzubauen, damals noch in der Illegalität. Und zwar im Sommer 1921 in Shanghai. Unter den 12 chinesischen Delegierten war auch ein junger Mann aus der Provinz Hunan namens Mao Zedong. Er fiel nicht besonders auf, meldete sich selten zu Wort, übernahm aber die Rolle des Protokollführers. Mao stieg in der Partei schnell auf als ihr wichtigster Ideologe und später als Militärführer der kommunistischen Untergrundarmee, erzählt Daniel Lese, Historiker an der Universität Freiburg.
Die Partei bleibt lange Zeit relativ marginal. Es gibt dann verschiedene Phasen, in denen sie relativ großen Aufschwung gewinnt. Und der größte Aufschwung ist sicherlich in der Phase der späten 30er und frühen 40er Jahre, als sich also der antijapanische Widerstandskrieg, also die chinesische Front des Zweiten Weltkrieges, abzeichnet und die Kommunistische Partei eben sehr stark auf Patriotismus und Nationalismus setzt. Da explodieren die Zahlen also wirklich von einigen Zehntausenden und überschreiten dann die Millionengrenze. Und später gibt es dann nochmal ähnliche Entwicklungen vor der Staatsgründung und nach der Staatsgründung.
Dass sich die KP China Macht und Herrschaft mühsam erkämpfen musste, dass sie ohne Unterstützung aus Moskau die eigene Armee nicht hätte aufbauen können, dass erst der Einmarsch der Sowjets in Nordchina und schließlich die Atombombenabwürfe der USA über Hiroshima und Nagasaki die Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg besiegelten, das lässt die Partei heute gerne unter den Tisch fallen, sagt der niederländische Historiker Frank Diekötter, der an der Universität Hongkong lehrt und mehrere Bücher geschrieben hat über die Anfangsjahre der Volksrepublik.
Die Sowjets geben den gesamten Norden Chinas an Mao und seine Lumpenarmee aus Untergrundkämpfern. Sie bilden die chinesischen Kämpfer aus, versorgen sie mit Waffen, schicken regelmäßig chinesische Offiziere nach Moskau und Schritt für Schritt formen sie aus den Untergrundkämpfern eine beeindruckende Kampfmaschine.
Auf den Sieg gegen die Besatzungsmacht Japan folgte der verlustreiche, aber letztlich siegreiche Bürgerkrieg in China gegen die nationalistische Kuomintang. Der Triumph für Mao und seine Anhänger war der 1. Oktober 1949, die Ausrufung der Volksrepublik auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Bis heute erzählt die chinesische KP die Geschichte ihrer Machtergreifung als Heldenepos, fast ohne Brüche und Widersprüche. Historische, um genaue Faktenanalyse bemühte Geschichtsschreibung war noch nie die Sache autokratischer Regime. Die Kontrolle über die Geschichtsschreibung ist daher auch in China Teil der Machtpolitik, sagt Historiker Daniel Lese, der zum Umgang Chinas mit der Vergangenheit forscht. Die Geschichtsschreibung der KP sei weniger Wissenschaft, sondern eher Exegese, also Auslegung und Deutung. Aber in China habe die KP immer den Anspruch auf absolute Wahrheit.
Es geht also häufig darum, dass erst einmal von der Partei eine autoritative Bewertung der Geschichte vorgegeben wird. In der Regel geht es also darum, einen Rahmen zu setzen. Und dann müssen also die Historiker gucken, wie sie die ganzen Fakten dort einpassen.
In diesem Rahmen die katastrophalen Fehler der Parteiführung unterzubringen, erfordert bis heute intellektuelle Verrenkungen. Denn ausblenden, uminterpretieren oder kleinreden muss die Partei vieles, um ihren Anspruch auf absolute Macht nicht zu gefährden. Die Grausamkeiten der Landreform und die mehr als 30 Millionen Toten des großen Sprung nach vorn in den 1950er Jahren, Folge einer fehlgeleiteten Industrialisierungskampagne, die zur größten von Menschen verursachten Hungersnot führte. Und schließlich die 10 Jahre der Kulturrevolution ab 1966. Die Gewalt und das Chaos dieser Jahre, die landesweit ebenfalls Millionen Menschen das Leben kosteten und noch heute unzählige Familien traumatisieren. Versuche, sich mit den Abgründen der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, waren immer nur kurzlebig. Ein Fenster hatte sich nach dem Tod Maos 1976 aufgetan. Deng Xiaoping, der die wirtschaftliche Öffnung Chinas einleitete, rief 1978 zur Befreiung der Gedanken auf.
Viele wichtige Fragen werden nur von ein oder zwei Personen entschieden. Die anderen können nur gehorchen und brauchen dann gar nicht erst selbst zu denken.
Kritisierte Deng in einer Rede die Zentralisierung der Macht und schob eine deutliche Warnung gleich hinterher.
Eine Partei, ein Land, eine Nation. Wenn die Gedanken versteinern, dann kann niemand vorangehen. Die Partei und das Land werden untergehen.
Gab es nach dem Tod des Langzeitdiktators Mao Zedong also durchaus Versuche, sich politisch neu zu orientieren, wurde am Machtmonopol der Partei nie gerüttelt. Forderungen nach mehr Demokratie in China kamen trotzdem auf. Sie gipfelten im Frühjahr 1989 in den landesweiten Studentenprotesten. Sie wurden Anfang Juni 1989 rund um den Platz des Himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen und als konterrevolutionär gebrandmarkt. Auch der Untergang der Sowjetunion nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa hallte in China laut nach. Das Schicksal der UdSSR gilt in der KP China bis heute als deutliche Warnung, die Zügel der Macht bloß nicht zu lockern. Staatschef Xi Jinping steht in dieser Tradition.
Der Weg des Sozialismus mit chinesischen Vorzeichen, von der Kommunistischen Partei auf den Weg gebracht, ist korrekt. Muss weitergehen, davon dürfen wir nie abweichen.
Xi sieht sich auf einer historischen Mission. Die Kommunistische Partei unter Mao hat das neue China aufgebaut. Unter der Führung von Xi wird die KP die Volksrepublik zu neuer Größe führen. Er hat die Macht erneut stark zentralisiert und bedient sich Herrschaftsinstrumenten, die die Partei nach dem Tod Maos eigentlich hatte ablegen wollen. Dazu gehört der heute in China wieder allgegenwärtige Personenkult.
Besonders deutlich zu erleben ist dieser Personenkult 1,5 Autostunden östlich der zentralchinesischen Revolutionsstadt Yan'an. Dort liegt das Dorf namens Yangjiahe in einem engen Tal. Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Touristenziele Zentralchinas entwickelt. Das liegt nicht an den idyllischen, sattgrünen Bergen rund um Yangjiahe, sondern an dem berühmtesten Bewohner des Dorfes. Von Ende der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre lebte hier Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die Kommunistische Partei Chinas hat Yangjiahe zu einer Pilgerstätte umgebaut. Am Eingang des Dorfes steht ein riesiges Besucherzentrum mit Busbahnhof, Souvenirläden und Imbissbuden. Ausländische Besucher müssen sich vor dem Eintritt ins Dorf bei der Polizei registrieren. Reisepass und Visum werden kopiert. Ausländische Journalisten werden beim Rundgang durchs Dorf von Zivilpolizisten begleitet. Sie sollen Gespräche mit Dorfbewohnern verhindern, damit auch niemand vermeintlich unvorteilhafte Dinge über den damals 18-jährigen Xi Jinping erfährt. Der heutige Staatschef kam 1969 infolge der Kulturrevolution nach Yangjiahe. Unter dem zynischen Motto »Hinauf auf die Berge und hinunter in die Dörfer« wurden damals mehr als 10 Millionen junge Stadtbewohnerinnen und Bewohner in die ländlichen und völlig unterentwickelten Regionen der Volksrepublik geschickt. Zwangsweise, um, wie es hieß, von der arbeitenden Bauernklasse das wahre Leben zu lernen. Zuvor waren in ganz China Schulen und Universitäten aus kommunistisch-ideologischem Eifer geschlossen worden. Xi Jinping lebte in dem Dorf Yangjiahe in einer für die Region typischen Höhlenwohnung, also in einem in den lehmigen Berg hineingegrabenen Zimmer. Dicht gedrängt stehen nun rund 15 Touristen in Xi Jinpings alter Höhlenwohnung. Seine Bleibe von vor 50 Jahren ist heute die große Attraktion in Yangjiahe. Das Höhlenzimmer ist nur wenige Quadratmeter groß, hat eine gewölbte Decke, ist relativ dunkel und mit wenigen einfachen Möbeln ausgestattet. Stühle und Tische aus Holz, am Rand stehen große Tonkrüge, die als Ablage für Kleidung und andere Habseligkeiten dienten. Mit 5 weiteren aufs Land verschickten jungen Männern lebte Genosse Xi hier, erklärt die Führerin, während sie auf 6 Kissen und Wolldecken deutet, die auf einem einfachen Steinpodest, dem Bett, liegen.
Hier auf dem Bett ist ein kleiner Tisch. Die jungen Männer nutzten ihn damals zum Essen und zum Studieren. Auf dem Tischchen sehen sie eine Petroleumlampe. Staatschef Xi verbrachte hier eine Menge Zeit mit Lesen, wobei er diese Lampe benutzte und sein Gesicht wurde vom Ruß regelmäßig ganz schwarz.
Einige der Besucher der engen Höhlenwohnung hören der fremden Führerin andächtig zu. Andere machen sich lustig über die offenkundig zumindest teilweise nachgebaute Kulisse. Wo ist Xi Jinping denn hier damals aufs Klo gegangen? War er wirklich so klein, dass er mit 5 anderen Männern auf dieses kleine Bett gepasst hat? Und hing etwa damals schon dieses Mao Zedong-Fan-Poster an der Wand? Selbst für chinesische Verhältnisse wird im Dorf Liangjiahe propagandamäßig sehr dick aufgetragen. Auch in diesem Fall gilt aber, historische Präzision ist zweitrangig. Exegese, also Auslegung und Deutung der kommunistischen Parteigeschichte, das geht vor. Landesweit hat der Personenkult um Xi Jinping in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. In den staatlichen Medien ist er allgegenwärtig. Nachrichtenwebseiten und Fernsehsender berichten täglich ausführlich, welche Betriebe, Armeestützpunkte oder Planungskommissionen der Staatschef auf seinen Touren inspiziert hat, wie es offiziell heißt. Gezeigt werden immer wieder begeistert klatschende Anwohnerinnen und Anwohner, oft unterlegt mit kitschiger Musik. Von echter Nähe zur chinesischen Bevölkerung ist keine Spur. Interviews hat der heute 68-Jährige seit Jahren nicht mehr gegeben und zur Tagespolitik äußert sich Xi Jinping auch so gut wie nie. Dafür hängen überall in China große Porträts, die den milde, lächelnden Staatschef zeigen. Universitäten und staatliche Thinktanks gründen eigene Institute, die sich ausschließlich mit den Ideen Xi Jinpings beschäftigen. Bei seinem Amtsantritt vor knapp 9 Jahren sei dieser enorme Personenkult nicht absehbar gewesen, sagt der Historiker Daniel Lese von der Universität Freiburg.
Das ist also sicherlich etwas, was man so nicht unbedingt hätte erwarten können, weil das eigentlich die Grundlage, wenn man so will, der Partei-Selbstverständigung nach Maos Tod gewesen ist, dass es nie wieder so weit kommen darf, dass also ein Individuum rein theoretisch über der Partei steht. Aber ganz offensichtlich waren die Fliehkräfte in der Partei und im Staat so stark, dass er für sich keine andere Möglichkeit gesehen hat, um auf diesem Weg die Partei zusammenzuhalten.
Unter Xis Führung sitzt die Kommunistische Partei heute trotz aller Verwerfungen, Krisen und Machtkämpfe fester im Sattel denn je. Wirtschaftlich ist China in den letzten 40 Jahren kometenhaft aufgestiegen, von einem verarmten Bauernstaat zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Auf den ersten Blick wirkt China wie ein kapitalistisches Musterland. Aber Partei und Staat haben sich nie wirklich zurückgezogen. Im Gegenteil, Chinas Staatskonzerne sind heute mächtiger denn je, die meisten Banken immer noch in staatlicher Hand und auch die privaten milliardenschweren Tech-Konzerne sind allesamt stramm auf Parteilinie. Mit dem wirtschaftlichen Erfolg der letzten Jahrzehnte legitimiert die Kommunistische Partei ihre Macht. Mit Repression, Gewalt und Zensur setzt sie ihre Macht durch. Das Militär untersteht bis heute der Parteiführung und nicht dem Staat. Die Justiz ist nicht unabhängig, Gerichte und Richter sind an Parteiweisungen gebunden. Kein anderes Land der Welt gibt so viel für die innere Sicherheit aus wie China. Aber anders als die kommunistischen Parteien in den Staaten des alten Ostblocks hat die KP China den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft. Kai Strittmatter, langjähriger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat das in seinem Buch »Die Neuerfindung der Diktatur« eindrücklich beschrieben.
Die Kommunistische Partei Chinas stürzt sich mit einer Wucht und mit einer Leidenschaft in die Digitalisierung, in Sachen wie künstliche Intelligenz, Big Data, wie keine andere Regierung auf diesem Erdball. Und sie verpasst ihrem System ein digitales Update. Also sie möchte zum einen natürlich ihre Wirtschaft in die Zukunft katapultieren, sie möchte aber gleichzeitig ihr politisches System krisenfest machen. Diesen alten repressiven Leninismus zukunftsfest und krisenfest machen.
Die Kontrolle über den öffentlichen Diskurs ist heute in China so streng wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Abweichende Stimmen sind im öffentlichen Raum vollständig verstummt. Kritik an der Kommunistischen Partei kommt laut nur noch aus dem Ausland, erreicht in China nur wenige. Denn Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, sie alle sind neben vielen Webseiten und internationalen Nachrichtenportalen in China blockiert. Zugleich steckt hinter der totalen Kontrolle eine tiefe Unsicherheit. Von einem Angstdiskurs spricht Historiker Daniel Lese. Denn ob die KP tatsächlich so einig und fest zusammensteht, wie sie sich nach außen präsentiert, ist unklar. Zeigen dürfte sich das erst in einigen Jahren, wenn die Nachfolge von Xi Jinping ansteht. Aber derzeit weiß niemand, wie lange er noch an der Macht sein wird.
Das ist eben etwas, was vorher einigermaßen in geordneten Bahnen verlaufen ist, dass man jemanden hatte, der eben aufgebaut worden ist als Nachfolger. Das kann ich momentan nicht erkennen. Und von daher wird sich also zeigen, wie man hier in irgendeiner Form in den nächsten 15, 20 Jahren den Übergang geordnet von Xi Jinping auf einen Nachfolger orchestrieren kann.
Aber solche Fragen werden in China zumindest öffentlich nicht diskutiert. Schon gar nicht in Yan'an, der Stadt in der zentralchinesischen Provinz Shaanxi und Pilgerstätte für all die, die sich für den staatlich orchestrierten Gründungsmythos der KP interessieren. Unter einem pagodenartigen Turm auf dem innerhalb der Stadt gelegenen Baota-Berg beschwört eine Touristenführerin das Erbe Mao Zedongs. Der revolutionäre Geist von Yan'an, wie sie es nennt, der habe Mao für sein ganzes Leben geprägt. Dieser revolutionär-kommunistische Geist beeindruckt auch den 29-jährigen Gao Zong. Er ist aus der Millionenmetropole Xi'an nach Yan'an gereist. Mit dem Besuch der KP-Gedenkstätten will er seinem großen Ziel näher kommen, selbst Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas zu werden. Doch ganz so einfach ist das nicht.
Bei uns im Nachbarschaftszentrum, in dem ich arbeite, wollen viele von uns jüngeren Leuten Parteimitglied werden. Ich versuche also, noch besser zu sein als die anderen. In mein Motivationsschreiben lasse ich echte Gefühle einfließen. Unsere Parteikader lassen sich zwar nichts anmerken über das, was sie über uns denken, aber sie kriegen natürlich mit, wie wir drauf sind. Ich versuche also, ein echter Parteienthusiast zu sein. Ich bemühe mich um extra gute Leistung und um Anerkennung durch die Parteioberen.
91 Millionen Mitglieder hat die Kommunistische Partei Chinas nach eigenen Angaben. Eine Mitgliedschaft hilft bei der Karriere, in Staatsunternehmen sowieso, aber auch in Privatunternehmen. Doch nur die allerbesten, zuverlässigsten und strebsamsten werden überhaupt zugelassen für das komplizierte Aufnahmeverfahren. Bis zu einer vollwertigen Parteimitgliedschaft können deswegen mehrere Jahre vergehen. Den 29-jährigen Gao Zong stört das nicht.
Parteimitglied zu werden, für mich ist das eine große Ehre. Wieder austreten, das käme niemals in Frage.
Natürlich sehen das nicht alle in China so, noch nicht mal innerhalb der Kommunistischen Partei. Unter den fast 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen gibt es viele, die die Kommunistische Partei nicht als Glücksfall, sondern als großes Unglück betrachten. China sei nicht durch die KP so reich und mächtig geworden, sondern trotz der Kommunistischen Partei. Dieses Argument hört man von kritischen Chinesen regelmäßig. Das Land China, das sei nicht das gleiche wie die Kommunistische Partei, auch dieses Argument hört man immer wieder. Die Professorin Feng Jianmei von der Kommunistischen Parteihochschule in Yan'an weist das empört zurück.
Das Volk und die Geschichte haben es entschieden. Die Kommunistische Partei und das chinesische Volk sind untrennbar. Wenn man glaubt, man könne das chinesische Volk und die Partei getrennt betrachten, dann heißt das, dass man absolut nichts versteht von China.
Der Historiker Daniel Lese von der Universität Freiburg hält das für falsch. Für ihn ist die Behauptung, der Staat, das Volk und die KP seien untrennbar, nicht mehr als eine politische Strategie.
Das ist eine Strategie, die man sehr stark unter Xi Jinping erkennen kann, dass also sowohl die Grenze zwischen Staat und Partei, aber auch die Grenze zwischen Partei und Volk überschrieben wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass man China nicht versteht oder sonst was, sondern es hat in erster Linie ja eben damit zu tun, dass eben eine Kritik an der Partei unmittelbar eben Kritik an China, am Staat, am Volk ist. Es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche Alternativen zu denken, weil die Geschichte hat ihre Erfüllung gefunden.
Bisher kommt die Kommunistische Partei Chinas mit dieser Logik durch. Die Wirtschaft, Politik, die Medien und weite Teile der Zivilgesellschaft und des Kulturlebens in China sind vollständig auf Parteilinie. Damit das so bleibt, vertraut die Kommunistische Partei auch 100 Jahre nach ihrer Gründung und trotz aller Modernisierung noch immer auf die klassischen Instrumente einer Diktatur.